Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Heute stürzen wir uns auf ein Thema, das viele Familien kennen, das aber oft für Unsicherheit sorgt. Funktionelle Verstopfung bei Säuglingen und Kindern. Das ist ja nicht nur für die Kleinen unangenehm, sondern kann auch für dich als Elternteil oder Betreuende eine echte Belastung sein.
Absolut. Und unsere Quelle heute ist eine sehr umfassende klinische Leitlinie. Wirklich fundiert.
Ah, okay.
Die wurde gemeinsam von den großen europäischen und nordamerikanischen Fachgesellschaften für Kindergastroenterologie erarbeitet. Also ESPGHA und NASPGHA.
Wow.
Ein echtes Schwergewicht, kann man sagen. Basiert auf systematischer Forschung und Expertenkonsens.
Unsere Mission für dich heute? Die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen aus dieser Leitlinie rauszuziehen.
Was zählt wirklich bei der Diagnose?
Welche Behandlungen wirken nachweislich und welche vielleicht weniger, als man so gemeinhin annimmt? Wir wollen da Klarheit schaffen und vielleicht auch, ein paar Mythen entlarven.
Denn das Thema ist wirklich relevant. Schätzungen zufolge sind etwa 3% aller Kinder weltweit betroffen.
3%, das ist nicht wenig.
Überhaupt nicht. Und bei fast der Hälfte, also bis zu 40%, fängt es schon im ersten Lebensjahr an. Es geht also um deutlich mehr als nur ein kleines Bauchzwicken.
Fangen wir mal ganz von vorne an. Was genau meinen die Experten mit funktioneller Verstopfung?
Also der Schlüsselbegriff ist funktionell, das ist wichtig.
Okay.
Das heißt, es steckt keine organische Krankheit dahinter. Also keine Fehlbildung oder sowas in der Art, die die Verstopfung verursacht.
Verstehe.
Die Leitlinie stützt sich hier auf international anerkannte Kriterien, die ROM-3-Kriterien.
ROM-3, die kennt man vielleicht.
Genau. Und die definieren Verstopfung anhand ganz bestimmter Symptome.
Und wie sehen die aus?
Vereinfacht gesagt, für Kinder unter 4 Jahren müssen über mindestens einen Monat hinweg mindestens 2 typische Symptome auftreten.
2 Symptome, mindestens einen Monat?
Richtig. Dazu gehören zum Beispiel sehr seltene Stuhlgänge, also weniger als 3 pro Woche, oder schmerzhafter, harter Stuhl.
Autsch.
Ja, oder sehr großes Stuhlvolumen, das vielleicht sogar die Toilette verstopft. Auch das Zurückhalten von Stuhl gehört dazu. Oder eben Stuhlinkontinenz, also Einkoten, nachdem das Kind eigentlich schon sauber war.
Mhm.
Bei Kindern ab 4 Jahren sind die Kriterien ähnlich, müssen aber über mindestens 2 Monate bestehen. Und, wichtig, sie dürfen nicht gleichzeitig die Kriterien für ein Reizdarmsyndrom erfüllen.
Okay.
Die Diagnose basiert also wirklich auf diesen beobachtbaren Symptomen.
Hier stolpere ich aber schon über einen interessanten Punkt. Du sagst, die Kriterien sprechen von 1 oder 2 Monaten.
Ja.
Aber die Leitlinie empfiehlt dann in den Behandlungsalgorithmen, schon nach 2 Wochen mit Symptomen aktiv zu werden. Warum diese Eile?
Ja. Das ist ein guter Punkt. Dahinter steckt die wichtige Überlegung, eine Chronifizierung zu verhindern.
Ah, okay.
Man geht davon aus, dass eine frühere Behandlung die langfristigen Aussichten verbessern kann. Also je eher man eingreift, desto größer die Chance, dass es kein dauerhaftes Problem wird, sozusagen.
Macht Sinn, früh handeln.
Genau. Kurz erwähnt wird in der Leitlinie auch die sogenannte Säuglingsdyschesie. Das sind Babys unter 6 Monaten.
Mhm.
Die sich vor dem Absetzen von weichem Stuhl, das ist wichtig, weicher Stuhl, über 10 Minuten lang anstrengen und schreien.
Oh je, das klingt beunruhigend.
Sieht oft besorgniserregend aus, ist es aber meist nicht. Das ist in der Regel harmlos und gibt sich von selbst. Deswegen ist es auch kein großes Thema in dieser Verstopfungsleitlinie.
Gut zu wissen. Okay, die Definition ist jetzt klarer. Wie läuft die Diagnose dann in der Praxis ab und vor allem, wie stellt man sicher, dass man nichts Ernstes übersieht? Das ist ja die Sorge vieler Eltern.
Absolut. Der Kern der Diagnose sind eine wirklich gründliche Anamnese, also das ausführliche Gespräch über die Krankengeschichte, und eine sorgfältige körperliche Untersuchung. Damit will man 2 Dinge erreichen. Einmal die funktionelle Verstopfung bestätigen und gleichzeitig Hinweise auf seltene, aber ernstere organische Ursachen finden. Die sogenannten Red Flags.
Die Alarmzeichen. Was ist bei der Anamnese, also im Gespräch, besonders wichtig?
Da sind viele Details relevant. Zum Beispiel, wann fing es an? Ein Beginn ganz früh, im ersten Lebensmonat, ist zum Beispiel ein Warnsignal.
Okay.
Wie war der erste Stuhlgang nach der Geburt, das Mekonium? Eine Verzögerung über 48 Stunden hinaus kann auf Morbus Hirschsprung hindeuten. Das ist diese angeborene Störung, wo Nervenzellen im Darm fehlen.
Ah ja.
Ist aber kein Beweis. Und umgekehrt schließt ein pünktlicher Abgang das auch nicht 100%ig aus.
Verstehe.
Dann natürlich Fragen zu Häufigkeit, Konsistenz, Schmerzen beim Stuhlgang, eventuell im Einkoten tagsüber oder nachts, Zurückhalteverhalten, also wenn das Kind kneift.
Ja, das kennt man.
Aber auch zur Ernährung, manchmal wird ein 3-Tage-Tagebuch empfohlen, zum Appetit, Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsverlust. Und natürlich, was wurde bisher probiert, auch Hausmittel. Und die Familiengeschichte ist wichtig, Darmerkrankungen, Allergien, Schilddrüse und so weiter.
Das ist ja eine richtige Detektivarbeit. Und bei der körperlichen Untersuchung, worauf achtet man da?
Da schaut man natürlich auf das Wachstum, die Gewichtsentwicklung, man untersucht den Bauch, Muskelspannung, ist der aufgetrieben, kann man vielleicht Stuhlmassen tasten, dann die Inspektion der Analregion. Ist der Anus normal positioniert? Gibt es Fissuren, also kleine Risse, Hautanhängsel, Stuhlspuren?
Mhm.
Auch die Region über dem Steißbein wird angeschaut. Gibt es da Grübchen oder vielleicht ein Haarbüschel, eine asymmetrische Gesäßfalte? Das könnten Hinweise auf Wirbelsäulenprobleme sein. Und eine einfache neurologische Prüfung der Beine gehört dazu. Reflexe, Muskelspannung, Kraft.
Das Austasten des Enddarms mit dem Finger, die digitale rektale Untersuchung, davor haben ja viele Eltern und auch Kinder Angst. Muss das immer sein?
Hier ist die Leitlinie ziemlich klar. Zur reinen Diagnose der funktionellen Verstopfung wird sie nicht routinemäßig empfohlen.
Ah, okay. Das ist eine wichtige Info.
Ja. Sie kann aber sinnvoll sein, wenn die Diagnose unklar ist, also vielleicht nur ein Rom-Kriterium erfüllt ist, oder wenn eben bestimmte Alarmzeichen, diese Red Flags, vorliegen.
Und was kann man da finden?
Dann kann man vielleicht eine Engstelle fühlen, eine sogenannte Analstenose, oder eben eine große Stuhlmasse tasten. Oder man bekommt Hinweise auf den erwähnten Morbus-Hirschsprung. Da gibt es manchmal so eine explosive Entleerung nach dem Fingerziehen.
Gutes Stichwort. Alarmzeichen oder Red Flags? Welche sind das konkret, die man unbedingt auf dem Schirm haben muss?
Die Liste in der Leitlinie ist recht detailliert, aber man kann sie thematisch etwas zusammenfassen. Ganz wichtige Warnsignale sind ein sehr früher Beginn der Verstopfung, also im ersten Lebensmonat.
Okay.
Der verzögerte erste Stuhlgang, der Meconiumabgang über 48 Stunden, eine bekannte Hirschsprungerkrankung in der Familie.
Mhm.
Auch Symptome wie bandförmiger Stuhl, Ribbon Stools nennt man das, oder Blut im Stuhl, wenn man keine Fissur sieht. Gedeihstörung, also wenn das Kind nicht richtig zunimmt,
ja.
Fieber ohne klare Ursache, galliges Erbrechen, das ist immer ein Alarmzeichen, eine tastbar vergrößerte Schilddrüse, ein stark aufgeblähter Bauch.
Okay.
Und dann eben die Befunde bei der Untersuchung, eine perianale Fistel, eine abnormale Position des Anus, fehlende Reflexe wie der Analreflex oder der Kremasterreflex, neurologische Auffälligkeiten an den Beinen, also Schwäche, verminderte Reflexe oder Muskelspannung.
Puh, doch einiges.
Ja, und auch Auffälligkeiten an der Wirbelsäule oder Kreuzbeinregion, Haarbüschel, Grübchen, die asymmetrische Gesäßfalte hatte ich erwähnt. Und, auch wichtig, extreme Angst bei der Untersuchung der Analregion oder Narben. Das könnte auf Missbrauch hindeuten.
Das ist ein ernster Punkt. Und was ist mit technischen Untersuchungen? Viele Eltern kennen ja das Röntgenbild vom Bauch bei Verstopfung. Ist das sinnvoll?
Hier kommt eine der, ja, vielleicht überraschenden Aussagen der Leitlinie. Zur Routinediagnose der funktionellen Verstopfung wird ein Röntgenbild des Bauches nicht empfohlen.
Tatsächlich? Das wird doch oft gemacht?
Wird oft gemacht, ja. Aber die verschiedenen Scoring-Systeme, um die Stuhlmenge auf dem Bild zu beurteilen, haben sich als zu unzuverlässig erwiesen.
Okay.
Eine Ausnahme kann bestehen, wenn der Verdacht auf eine massive Stuhlverstopfung, also eine fäkare Impaktion, besteht, die körperliche Untersuchung aber zum Beispiel bei starkem Übergewicht schwierig oder unzuverlässig ist.
Verstehe.
Ähnliches gilt für andere Tests wie die Messung der Darmpassagezeit, also wie schnell wandert Nahrung durch den Darm. Oder einen speziellen Ultraschall des Enddarms, um den Durchmesser zu messen. Auch diese gehören nicht zur Standarddiagnostik.
Aber gibt es Fälle, wo sie helfen können?
Die Transitzeitmessung kann in Einzelfällen mal helfen, zum Beispiel um eine echte Verstopfung von einem reinen Stuhlschmieren ohne Verstopfung zu unterscheiden, die sogenannte nicht-retentive Stuhlinkontinenz. Aber Routine ist das nicht.
Angenommen, es gibt nun doch Alarmzeichen oder die übliche Behandlung schlägt einfach nicht an. Welche Tests kommen dann in Frage? Man hört ja immer wieder von Kuhmilchallergie als möglichem Auslöser. Ist da was dran?
Das wird viel diskutiert, ja. Aber die wissenschaftliche Datenlage dazu ist ehrlich gesagt widersprüchlich.
Ah.
Einige Studien fanden einen Zusammenhang, andere nicht. Deshalb lautet die klare Empfehlung der Leitlinie, keine routinemäßigen Allergietests auf Kuhmilch bei Verstopfung, wenn nicht gleichzeitig andere typische Allergieanzeichen da sind, wie zum Beispiel Hautausschläge oder Atemwegsprobleme.
Aber was, wenn die Verstopfung ganz hartnäckig ist?
Ja, bei wirklich hartnäckiger, therapieresistenter Verstopfung, da kann man einen diagnostischen Auslassversuch über 2 bis 4 Wochen erwägen. Das heißt, Kuhmilch komplett weglassen und schauen, ob es besser wird.
Okay, ein Versuch ist es wert in dem Fall. Und andere Bluttests? Schilddrüsenprobleme, Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit oder Kalziumwerte? Wird das standardmäßig geprüft?
Auch hier sagt die Leitlinie ganz klar nein. Keine Routineuntersuchung, solange keine spezifischen Symptome oder Alarmzeichen für genau diese Erkrankungen vorliegen. Man sucht also nicht ins Blaue hinein.
Das ist effizient.
Genau. Besteht aber ein begründeter Verdacht auf Morbus Hirschsprung, diese Nervenstörung im Darm, dann ist die Enddarmbiopsie, also die Entnahme einer winzigen Gewebeprobe aus der Schleimhaut, der Goldstandard. Damit kann man es beweisen oder sicher ausschließen.
Und gibt es Voruntersuchungen?
Bei älteren Kindern kann vorher eine Druckmessung im Enddarm, die anorektale Manometrie, sinnvoll sein. Dabei prüft man einen bestimmten Reflex, den sogenannten RAIR, rektoanalen Inhibitionsreflex.
Kompliziertes Wort.
Ja. Ist dieser Reflex normal vorhanden? Ist Hirschsprung sehr unwahrscheinlich? Fehlt er, dann braucht es die Biopsie zur Sicherung. Ein Kontrasteinlauf, also Röntgen mit Kontrastmittel, ist für die Erstdiagnose von Hirschsprung übrigens weniger geeignet, kann aber später vor einer OP helfen.
Es gibt ja diese wirklich schwierigen Fälle, die die Experten intraktabel nennen, also hartnäckig, wo trotz optimaler Standardtherapie über Monate einfach keine Besserung eintritt. Was macht man dann?
Das sind die wirklich herausfordernden Situationen, ja? Hier können dann sehr spezielle Untersuchungen wie eine Druckmessung im gesamten Dickdarm, die Kolonmanometrie oder ein MRT der Wirbelsäule erwogen werden.
MRT der Wirbelsäule? Warum das?
Weil in seltenen Fällen Wirbelsäulenanomalien mit der Verstopfung zusammenhängen können. Aber auch hier betont die Leitlinie, das ist nicht Routine. Nur für ausgewählte Fälle in spezialisierten Zentren, oft auch erst vor der Erwägung chirurgischer Schritte. Der allgemeine Nutzen dieser Tests für die meisten Kinder mit Verstopfung ist oft unklar oder nicht belegt.
Also sehr zurückhaltend damit.
Genau. Das gilt auch für noch speziellere Dinge wie Vollwandbiopsien aus dem Darm oder eine Kolonszintigraphie.
Okay, verstanden. Kommen wir zur Behandlung. Was kann man denn tun, bevor man überhaupt an Medikamente denkt? Der erste Rat ist ja fast immer mehr trinken, mehr Ballaststoffe essen.
Ja, und genau hier liefert die Leitlinie eine der zentralen und ich denke für viele auch überraschenden Erkenntnisse.
Ich bin gespannt.
Eine normale, altersgerechte Ballaststoff- und Flüssigkeitszufuhr wird natürlich empfohlen, das ist klar. Eine ausgewogene Ernährung ist immer gut. Aber eine zusätzliche Gabe von Ballaststoffpräparaten oder die pauschale Empfehlung, viel mehr trinken, werden von der Leitlinie nicht generell empfohlen.
Moment, wie bitte? Mehr trinken hilft nicht generell und extra Ballaststoffe auch nicht?
Die wissenschaftlichen Belege für einen deutlichen Nutzen bei funktioneller Verstopfung sind laut dieser umfassenden Analyse eben schwach oder widersprüchlich. Es reicht nicht für eine generelle Empfehlung als Erstmaßnahme.
Das ist wirklich ein Punkt, der aufhorchen lässt. Das widerspricht ja fast allem, was man so hört und liest. Also kein Extra an Ballaststoffen oder Wasser als generelle Therapie?
Aber eben keine Extradosis als Standard.
Wow, und wie sieht es mit Bewegung aus? Kind soll sich mehr bewegen.
Ähnlich. Normale körperliche Aktivität ist natürlich gut und wird empfohlen. Aber es gibt keine Studien, die klar belegen, dass mehr Aktivität als normal die Verstopfung signifikant bessert.
Das ist ja fast ernüchternd für diese ganzen Lifestyle-Empfehlungen. Was ist mit Probiotika oder Präbiotika, die ja auch oft ins Spiel gebracht werden?
Auch hier fällt das Urteil der Experten in der Leitlinie eher zurückhaltend aus. Nicht routiniermäßig einsetzen.
Obwohl es da doch Studien gibt?
Ja, es gibt einzelne Studien, die positive Effekte andeuten, aber die Gesamtevidenz, wenn man alles zusammennimmt, reicht den Autoren der Leitlinie nicht für eine allgemeine Empfehlung aus. Vielleicht hilft es im Einzelfall, aber als Standardtherapie wird es nicht gesehen.
Okay, Verhaltenstherapie oder Biofeedback klingen bei einem Problem, das ja oft mit Zurückhalten von Stuhl zu tun hat, eigentlich sehr logisch.
Logisch klingt es, ja, aber auch hier konnten die bisherigen Studien keinen klaren Zusatznutzen einer intensiven, protokollierten Verhaltenstherapie oder von Biofeedback-Training gegenüber der konventionellen Behandlung nachweisen.
Was ist die konventionelle Behandlung?
Naja, gute Aufklärung, Erklärung der Darmfunktion, eventuell Anleitung zum Toilettentraining und eben die medikamentöse Basistherapie, auf die wir gleich kommen.
Also auch für Verhaltenstherapie und Biofeedback keine Routineempfehlung.
Genau. Das heißt nicht, dass es nie sinnvoll ist. Aber eben nicht als Standard für alle.
Was wird denn dann im Bereich Verhalten empfohlen?
Was ganz klar empfohlen wird, ist die Basisarbeit. Dem Kind und den Eltern erklären, was da im Bauch passiert, also das Ganze entmystifizieren, klare, einfache Infos zur Darmfunktion geben und bei Kindern ab etwa 4 Jahren, je nach Entwicklung, eben Anleitung zum richtigen Toilettentraining, regelmäßig draufsetzen, Füße abstützen und so weiter.
Das klingt nach Basics, aber wichtigen Basics.
Absolut. Und wenn natürlich ausgeprägte Verhaltensprobleme oder eine starke psychische Belastung bei Kind oder Familie vorliegen, dann ist selbstverständlich eine psychologische oder kinder- und jugendpsychiatrische Mitbehandlung angezeigt und sinnvoll. Aber eben nicht als Standardverstopfungstherapie.
Verstehe. Multidisziplinäre Teams oder alternative Therapien wie Akupunktur, Homöopathie?
Werden mangels überzeugender Evidenz ebenfalls nicht routinemäßig empfohlen.
Gut, dann kommen wir jetzt wohl zu den Medikamenten. Wenn diese Basismaßnahmen und die normalen Ess- und Trinkgewohnheiten nicht ausreichen, welche Medikamente sind dann laut Leitlinie Mittel der Wahl?
Also, die Leitlinie unterscheidet hier klar zwischen 2 Situationen. Erstens, die Behandlung einer akuten, massiven Stuhlansammlung, das nennt man fäkale Impaktion. Und zweitens, die Dauer- oder Erhaltungstherapie danach.
Okay, fangen wir mit der akuten Impaktion an. Der Pfropfen muss raus.
Genau. Dafür ist die erste Wahl Polyethylenglykol, kurz PEG, oft bekannt unter dem Handelsnamen Macrogol.
Ah ja, das kennt man.
Das gibt es mit oder ohne Elektrolyte. Und das wird dann als Trinklösung in einer recht hohen Dosis gegeben. Die Leitlinie nennt 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.
Das ist viel.
Ja, das ist eine hohe Dosis, aber nur für kurze Zeit, meist 3 bis 6 Tage, bis der Darm entleert ist. Der große Vorteil, es ist wirksam und die orale Gabe, also Trinken, wird von den meisten Familien und Kindern gegenüber Einläufen bevorzugt.
Gibt es Alternativen?
Ja, wenn PEG zum Beispiel nicht verfügbar ist oder absolut nicht genommen wird, sind Einläufe eine Alternative. Zum Beispiel mit Kochsalzlösungen oder Phosphatlösungen. Einmal täglich über 3 bis 6 Tage.
Was wirkt besser?
Interessanterweise führt PEG oral anfangs wohl häufiger zu Stuhlschmieren als Einläufe. Trotzdem wird PEG als Erstlinientherapie gesehen, wahrscheinlich wegen der einfacheren Anwendung zu Hause.
Okay, und wenn der Darm dann leer ist, wie geht es weiter mit der Dauertherapie, um das Problem langfristig in den Griff zu bekommen?
Da ist PEG, wieder mit oder ohne Elektrolyte, ebenfalls ganz klar die erste Wahl.
Wieder PEG?
Ja, es hat sich in Studien einfach als wirksamer erwiesen als die klassischen Alternativen wie Laktulose, Milchzucker, also Magnesiumhydroxid oder auch Mineralöl.
Und wie dosiert man das dann?
Man startet hier mit einer deutlich niedrigeren Dosis als bei der Impaktion. Die Leitlinie empfiehlt eine Startdosis von etwa 0,4 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Und die wird dann, je nach Ansprechen, also je nach Stuhlkonsistenz und Häufigkeit, individuell angepasst. Ziel ist ein weicher, regelmäßiger, schmerzfreier Stuhlgang.
Und wenn PEG nicht verfügbar ist oder vielleicht doch nicht vertragen wird, gibt es dann Alternativen für die Dauertherapie?
Ja, dann ist Laktulose die empfohlene Alternative der zweiten Wahl.
Laktulose kennt man ja auch schon lange.
Genau. Andere Optionen wie Milchzucker, Magnesiumhydroxid, Mineralöl oder auch stimulierende Abführmittel, dazu gehören zum Beispiel Bisacodyl, Senna oder Natriumpicosulfat, können als Zweitlinienmittel oder manchmal auch zusätzlich zu PEG oder Laktulose erwogen werden. Aber eben nicht als erste Wahl.
Und was ist mit Einläufen in der Dauertherapie?
Hier ist die Leitlinie auch klar. Die routinemäßige Kombination von PEG oder Laktulose und Einläufen in der Dauertherapie wird nicht empfohlen. Einläufe sind eher für die akute Entleerung oder als Notfallmaßnahme gedacht.
Das ist gut zu wissen. Die alles entscheidende Frage für viele Eltern:
Wie lange muss man diese Medikamente geben? Das klingt nach einer ziemlich langwierigen Sache.
Das ist es auch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier braucht es wirklich Geduld und Durchhaltevermögen. Das ist ein Marathon, kein Sprint.
Was sagt die Leitlinie zur Dauer?
Hier basierend auf Expertenmeinungen bei gute Langzeitstudien fehlen. Die Dauertherapie sollte mindestens 2 Monate laufen. Mindestens.
Okay, 2 Monate als Minimum.
Ja. Und ganz wichtig, sie sollte erst dann langsam reduziert und ausgeschlichen werden, wenn alle Symptome der Verstopfung alle...
Nicht nur die Häufigkeit.
Genau, nicht nur die Häufigkeit. Auch Schmerzen, Zurückhalten, Einkoten und so weiter. Wenn all das seit mindestens 1 Monat komplett verschwunden ist, erst dann ans Reduzieren denken.
Und dann langsam.
Und dann langsam schrittweise ausschleichen, nicht abrupt absetzen.
Puh.
Und noch ein wichtiger Punkt. Falls das Kind gerade mitten im Toilettentraining steckt, sollten die Medikamente erst abgesetzt werden, wenn dieses Training erfolgreich abgeschlossen ist. Sonst ist die Rückfallgefahr sehr hoch.
Das sind wirklich wichtige praktische Hinweise. Was ist, wenn selbst diese Standardmedikamente bei ganz hartnäckiger Verstopfung nicht ausreichend greifen? Gibt es neuere Medikamente oder andere Optionen?
Es gibt neuere Medikamente, die bei Erwachsenen mit chronischer Verstopfung teilweise eingesetzt werden. Wirkstoffe wie Lupriprostol, Linaclotid oder Prucalopride.
Helfen die auch bei Kindern?
Dafür fehlen bisher ausreichende Studien bei Kindern. Deshalb wird ihr Routineeinsatz von der Leitlinie derzeit nicht empfohlen. Das ist eher was für spezialisierte Zentren im Einzelfall, vielleicht im Rahmen von Studien.
Und chirurgische Eingriffe? Wann kommen die ins Spiel?
Chirurgische Optionen sind wirklich selten nötig, zum Glück. Sie können aber in ausgewählten, sehr schweren Fällen von absolut therapierefraktärer Verstopfung eine letzte Option sein, wenn gar nichts anderes mehr hilft.
Was macht man da?
Dazu gehört zum Beispiel die Anlage einer sogenannten antegraden Kontinenzenema, kurz ACE. Das ist ein operativ geschaffener Zugang zum Dickdarm, meist über den Blinddarm als sogenanntes Malonestoma.
Und was bringt das?
Darüber kann man dann den Dickdarm regelmäßig von oben mit Spüllösungen spülen und so für eine Entleerung sorgen. Das ist aber natürlich ein größerer Eingriff mit möglichen Komplikationen und muss sehr, sehr sorgfältig abgewogen werden. Nur was für absolute Ausnahmefälle.
Verstehe. Gibt es noch andere Ansätze? Ich habe mal was von TENS gelesen. Nervenstimulation von außen.
Ja, die transkutane elektrische Nervenstimulation, TENS. Dabei werden Elektroden auf die Haut geklebt, oft im Kreuzbeinbereich. Aber auch hier sagt die Leitlinie, aufgrund unzureichender, widersprüchlicher Evidenz wird das nicht routinemäßig empfohlen.
Okay. Kommen wir mal zum Ende und zur Prognose. Wie sind denn die Aussichten? Wird man die funktionelle Verstopfung wieder los? Das ist ja die Hoffnung aller Betroffenen.
Die Prognose ist, ehrlich gesagt, durchwachsen und erfordert wirklich viel Geduld von allen Beteiligten. Das muss man klar sagen.
Wie sehen die Zahlen aus?
Selbst unter spezialisierter Behandlung in Fachzentren sind nach einem halben bis ganzen Jahr etwa 50% der Kinder beschwerdefrei, also ohne Abführmittel.
Nur die Hälfte?
Nur etwa die Hälfte, ja. Weitere 10% sind unter laufender Therapie gut eingestellt, haben also keine großen Probleme mehr. Aber das bedeutet auch, 40% haben auch nach 6-12 Monaten spezialisierter Behandlung weiterhin Beschwerden.
Das ist ernüchternd. Wird es langfristig besser?
Ja, langfristig sieht es etwas besser aus. Nach 5 Jahren sind ungefähr 50% der Kinder, die mal betroffen waren, komplett symptomfrei. Nach 10 Jahren sind es dann sogar um die 80%.
Das klingt schon hoffnungsvoller.
Ja, aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Leitlinie auch betont, Rückfälle sind extrem häufig.
Ach, wirklich?
Ja, etwa die Hälfte der Kinder, bei denen es besser geworden ist, erleidet innerhalb der ersten 5 Jahre nach dieser Besserung mindestens einen Rückfall.
Das heißt, man muss immer dranbleiben.
Genau. Das unterstreicht, wie wichtig eine wirklich konsequente, ausreichend lange Ersttherapie ist und auch eine gute Nachbeobachtung. Man darf nicht zu früh aufhören und denken, es sei ausgestanden.
Gibt es denn Faktoren, die die Prognose beeinflussen? Kann man irgendwie abschätzen, bei wem es schwieriger wird?
Ein Faktor scheint da relevant zu sein, und den hatten wir schon kurz gestreift, ein früher Behandlungsbeginn.
Ah ja.
Wenn mehr als 3 Monate zwischen dem Beginn der Symptome und dem Start einer adäquaten Therapie vergehen, scheint das mit schlechteren Langzeitergebnissen verbunden zu sein. Also je länger man wartet, desto schwieriger wird es vielleicht.
Das ist ein klares Plädoyer für frühes Handeln.
Absolut. Interessanterweise scheinen andere Faktoren, die man vielleicht vermuten würde, wie das Geschlecht des Kindes oder ob Verstopfung in der Familie liegt, keinen klaren Einfluss auf die Prognose zu haben.
Aha.
Und auch die meisten Symptome bei der Erstvorstellung, wie die genaue Stuhlfrequenz, ob Einkoten vorliegt oder Bauchschmerzen da sind oder auch Untersuchungsbefunde wie eine tastbare Stuhlmasse, hatten in den Studien keinen eindeutigen prognostischen Wert.
Das ist ja spannend. Man würde denken, je schlimmer die Symptome am Anfang, desto schlechter die Prognose.
Scheint aber nicht so klar zu sein. Der wichtigste beeinflussbare Faktor ist wohl wirklich der Zeitpunkt des Therapiebeginns.
Puh, das war jetzt eine wirklich dichte und, wie ich finde, sehr aufschlussreiche Analyse dieser Leitlinie zur kindlichen Verstopfung. Fassen wir die Kernbotschaften für dich nochmal zusammen. Funktionelle Verstopfung ist häufig.
Sehr häufig.
Mhm. Die Diagnose stützt sich vor allem auf eine gute Anamnese, also das Gespräch, und die körperliche Untersuchung. Weniger auf technische Tests wie Röntgen, was ja viele überraschen dürfte.
Genau. Und Alarmzeichen, die Red Flags, müssen erkannt werden, um die seltenen ernsten organischen Ursachen nicht zu übersehen.
Bei der Behandlung ist dann PEG, also Makrogol, das Mittel der ersten Wahl. Sowohl für die akute Entleerung als auch für die wichtige Langzeittherapie.
Richtig. Und die oft gehörten allgemeinen Ratschläge wie extra viel trinken oder zusätzliche Ballaststoffe sind wissenschaftlich als generelle Therapie nicht so gut belegt, wie man oft denkt. Normale, ausgewogene Mengen sind natürlich wichtig, aber eben keine Wunderwaffe.
Und das A und O ist Geduld.
Absolut. Die Behandlung dauert Monate, oft Jahre. Und Rückfälle gehören leider bei vielen Kindern dazu. Das muss man wissen, um nicht die Flinte ins Korn zu werfen.
Was wir, glaube ich, aus dieser Auseinandersetzung für dich mitnehmen können, es lohnt sich wirklich, auf die wissenschaftliche Evidenz zu schauen und auch mal gängige Annahmen kritisch zu hinterfragen.
Ja.
Gleichzeitig zeigt die Leitlinie aber auch, wo noch Forschungsbedarf besteht. Gerade für die Kinder, denen die Standardtherapie eben nicht ausreichend hilft. Da braucht es noch mehr Wissen und Optionen.
Absolut. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke zum Mitnehmen für dich, der sich mir beim Lesen der Prognosedaten aufgedrängt hat. Wenn eine verzögerte Behandlung die Aussichten verschlechtert, dann wirft das doch die Frage auf, wie gut ist eigentlich der Zugang zu schneller, fachkundiger Hilfe für betroffene Familien in unserem System? Und wie können wir alle Eltern, Hausärzte, Kinderärzte, Betreuer besser darin werden, dieses häufige, aber eben doch sehr belastende Problem frühzeitig zu erkennen und dann auch konsequent und leitliniengerecht anzugehen?
Das ist ein wichtiger Punkt.
Das ist dann nicht nur eine rein medizinische Frage, sondern betrifft auch Aufklärung, Zugangswege im Gesundheitssystem und vielleicht auch die Enttabuisierung des Themas.
Ein guter Gedanke zum Abschluss. Damit schließen wir unsere heutige Vertiefung. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.